Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Nur Forelle zu filetieren mit einer Hand, es geht auch. Aber es braucht halt alles Zeit. Und es ist sowieso ein großer Zeitfaktor alles, weil mit einer Hand geht alles langsamer.
Heute habe ich mir mit Nick und Martina Tschirner ein Sohn-Mutter-Gespann in den Genuss-Talk eingeladen. Nick ist nach einem Unfall gehandicapt und kann nur noch mit links arbeiten. Für ihn aber kein Grund, nicht weiterhin seiner Leidenschaft Kochen nachzugehen. Daraus entstanden gemeinsam mit seiner Mutter sogar Kochbücher. Wir sprechen heute darüber, wie viel Durchhaltevermögen Nick gebraucht hat, wie die Idee zu den Kochbüchern entstanden ist und was wir noch zu erwarten haben. Herzlich willkommen im Genuss-Talk. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallihallo. Hi. Aus Berlin.
Hallöchen.
Euch beiden verbindet der Genuss und das Kochen. War das denn eigentlich schon immer so oder kam das dann jetzt auch erst mit den Einhänder-Kochbüchern?
Nein, da muss ich sagen, dass das eigentlich schon immer war, da ich eigentlich meinen Lebtag, Martina auf alle Fälle immer sehr gut für mich gekocht und ich wurde immer verköstigt, mein gesamtes Leben lang.
Ja, wir haben schon immer gerne gegessen, die ganze Familie gerne. Und ich habe auch schon vor den Einhänder-Kochbüchern andere Kochbücher geschrieben.
Nick, wann hast du denn gemerkt nach deinem Unfall, dass du wieder so richtig Lust aufs Kochen hast?
Weiß ich gar nicht, wann ich das gemerkt habe.
Na, ich denke, als die Lust zum Essen wieder kam.
Ja, stimmt. Und das war glücklicherweise... Na gut, ich musste mich da zuerst mit der üblichen Kleinkost zufrieden geben, aber dann bin ich auch übers Wochenende bin ich auch ganz gerne mal nach Hause gekommen und hat mir meine Mutter wieder gezeigt, wie es ist, sehr schön zu kochen.
Ja, also auch die frische Küche, ne? Also genau. Das ist ja wahrscheinlich ja dann auch ein riesengroßer Unterschied zwischen dem, was man im Krankenhaus oder auch in der Reha bekommen hat.
Ja.
Naja, und nicht nur das, die Idee zu den Kochbüchern, die kam halt, weil sie in der Klinik wussten, dass ich Kochbücher geschrieben habe. Ich habe dann halt welche verteilt, so damit der Sohn gut behandelt wird. Und dann meinte eine Ergotherapeutin, machen Sie doch mal ein schönes Einhänder-Kochbuch. Sowas gibt's gar nicht. Na, und so wurde die Idee geboren und entwickelte sich, ja, innerhalb von 2-3 Jahren, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Ganz behutsam.
Stück für Stück habt ihr dann tatsächlich ja das erste Buch auch rausgebracht. Du hast, Martina, ja dafür dann auch einen eigenen Verlag gegründet.
Richtig.
Warum der Schritt zum eigenen Verlag? Um einfach unabhängiger zu sein?
Ja, um unabhängiger zu sein, um das Buch so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so für Spezialthemen ist es halt auch schwierig, Verlage zu finden.
Ja, zu Special Interest, würde man dann sagen. Ne? Und jetzt... Hast du ja schon gesagt, Schritt für Schritt ist das Kochbuch entstanden. Wie ist es denn das erste Einhänder-Kochbuch dann tatsächlich so Stück für Stück entstanden? Wie seid ihr da rangegangen? Welche Rezepte mussten unbedingt drin sein? Und Nick hat ja auch alles Probe gekocht.
Naja, ich wollte wenigstens einmal den potenziellen Käufern des Buchs, wollte ich die Sicherheit vermitteln, dass es wirklich für Einhänder geht.
Sonst kann man es auch schlecht verkaufen, denke ich.
Stimmt.
Und wir haben erstmal in der Familienküche sind wir durchgegangen, welche Rezepte mag Nick gerne, welche können sich überhaupt einhändig zubereiten lassen, weil das ist ja auch nicht so leicht. Und dann wurde probiert und dann wurde langsam eine Sammlung sozusagen von Rezepten zusammengestellt und auch eine Einteilung, also eher so in Kleinigkeiten Salate und Suppen und Pastagerichte, was Vegetarisches und Süßes als Abschluss. Dann hat Nick in der Ergo noch Rezepte ausgesucht, mit seinem Einzelfallhelfer bei der Ergo-Probe gekocht und so wuchs das so langsam. Und sich halt auch Gedanken gemacht, was braucht man für zusätzliche Arbeitsgeräte. Weil auf normalen Brett eine Tomate einfach so schneiden, ist mit einer Hand quasi nicht möglich.
Das ist nämlich auch sowas, es klingt vielleicht wie eine doofe Frage, aber wenn man nicht betroffen ist, ne, welche Hilfsmittel gibt's denn da überhaupt? Gibt's da sehr viel für das Kochen?
Sag's mal so, es hat sich in den letzten Jahren auf alle Fälle was getan, da ist jetzt schon mehr zu sehen und wir haben immer noch ein Einhänderbrett, das quasi leider durch mein Praktikum schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Na, die ersten Arbeitsstationen, wo man dann also nicht nur schneiden und was einklemmen kann, um eine Dose zu öffnen, die sind einfach aus einem wirklich billigen Material. Die werden in England irgendwie hergestellt und die sind einfach nach einem Jahr herabgewirtschaftet, kosten dafür aber 100 Euro. Das waren aber die ersten, mit denen Nick gearbeitet hat. Jetzt inzwischen, dadurch, dass wir Kochkurse geben, dann trifft man andere Betroffene, sind uns wieder andere Bretter gezeigt worden, die zum Beispiel viel günstiger sind. Die können vielleicht nicht ganz so viel, aber sie sind haltbarer einfach. Und dann gibt's aber auch eben so praktische Sachen wie, ja, Nudeln, dafür braucht man einen Topf mit Stiel, um die abgießen zu können. Und solche Sachen.
Also ich meine, im Endeffekt gibt es natürlich, wie ihr ja gerade gesagt habt, spezielle Bretter, aber dann muss man dran denken, einen Stieltopf zu haben etc. pp. Das alles findet man ja dann auch entsprechend bei den Rezepten mit dabei. Die Rezepte sind auch anders aufgebaut als in einem normalen, in Anführungszeichen, Kochbuch.
Ja, die haben wir uns bei Jamie Oliver abgeguckt, bei diesen 15- und 30-Minuten-Büchern, der wirklich alles hinstellt, was man braucht. Denn nach so einem Unfall mit Schädel-Hirntrauma oder auch teilweise Schlaganfall, dann ist es schwierig für die Betroffenen zu planen. Und deswegen am besten alles vorher hinstellen, alles vorher abwiegen, abmessen, damit man einfach nur loslegen kann. Und nicht sagt, ich koche Nudeln, mach den Herd an und tue sie in einen trockenen Topf.
Also entsprechendes Mise en place, wie es ja auch in der Gastronomie ratsam ist, ne?
Ja, ja. Damit man nicht irgendwann plötzlich was suchen muss, was man denn nicht findet.
Richtig, das mache ich übrigens auch, wenn ich koche, damit ich eben genau das dann auch vermeide, an irgendwas nicht zu denken, beziehungsweise alles immer auch griffbereit zu haben und dann nicht noch anzufangen, irgendwann Gemüse zu schälen oder ähnliches.
Genau, und damit eignet sich das auch gut für Kochanfänger. Also die Grafikerin, die das gestaltet hat, die hat es im ganzen Familienkreis an Kinder verschenkt zum Beispiel, die anfangen wollen, kochen zu lernen. Weil die Rezepte sind alle gut und schmecken klasse.
Und 2018 habt ihr dann das zweite Kochbuch ja auch schon rausgebracht.
Richtig, das war dann mehr Slowfood-mäßig, also ein richtig saisonales Kochbuch. Und dann gibt es noch Highlights in dem Buch?
In jeder Jahreszeit gibt es eben ein Fest, das man kann. Also ein Osterfest im Frühling, im Sommer ein Grillfest, im Herbst die obligatorische Halloween-Party und im Winter dann den Weihnachtsbraten.
Ein Weihnachtsmenü, richtig.
Ja, ja.
Was man einfach auch mit einer Hand für vier Personen machen, also zubereiten kann, vorbereiten kann, was ja auch immer wichtig ist, dass nicht alles auf dem letzten Drücker gemacht wird.
Das stimmt.
Ja.
Und das liegt sehr wahrscheinlich auch daran, Nick, weil du gerne für Gäste kochst, dass solche Feste drin sind.
Genau, ja.
Ja, na, und ich denke, dass auch, sagen wir mal, Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, die in Einrichtungen leben, da wird nicht dran gedacht, dass die für Feste kochen wollen vielleicht mal oder eine Party machen wollen. Ne?
Ja.
Und so Planungsgeschichten wie, was muss ich vorher einkaufen, wie plane ich das am besten, damit es auch klappt, ist halt auch für jedes Fest, sind halt auch für jedes Fest dabei.
Dass es entsprechend schön strukturiert ist und man einfach auch genügend Anregungen hat, wie man so ein Fest dann auch nicht nur feiern kann, sondern eben auch vorbereiten kann.
Und selber mitgenießen kann.
Und selbst mitgenießen kann, genau. Das ist ja auch das Wichtigste, wenn man am Herd steht. Steht man manchmal ja nur am Herd und ist seltener dann auch bei seinen Gästen. Ne?
Ja.
War denn die Überraschung groß, als ihr für beide Bücher ausgezeichnet worden seid? Das erste hat ja die Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands bekommen und das zweite wurde mit dem Gourmand World Cookbook Award ausgezeichnet.
Das war eine tolle Überraschung, natürlich.
Ja.
Also klar, man musste sich für beide bewerben und ja, da ich aber selber auch über die Jahre immer bei der GAD-Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse dabei war, dachte ich, das reichen wir auf jeden Fall ein. Und das hat auch geklappt. Und bei dem zweiten, es war ganz zufällig, die hatten uns gar nicht angeschrieben. Da hat der Fotograf sich gemeldet, weil der ja auch verzeichnet ist. Ihr seid vorgeschlagen für den Cookbook World Award.
Ja.
Ja, okay, denn also vier Bücher an Dujardin geschickt. Und dann war ich wirklich froh und stolz, dass das geklappt hat. Was dabei war, war noch eine Einladung nach Taiwan, glaube ich.
Ja,
da war 2020 war die Verleihung in Taiwan, da war dann aber Corona und
also, nicht so herrlich.
Hätten wir sonst gemacht, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also. Aber das ist ja auch eine tolle Auszeichnung für das Engagement, was ihr beide gemeinsam da an den Tag legt.
Ja, das ist es. Ja, das ist auch nicht das Einzige. Also fürs Engagement, da war Nick jetzt nominiert für den Motivationspreis der Deutschen Schlaganfallhilfe. Und vor 2 Jahren war ich nominiert, auch dafür. Ja. Und dann haben die sich aber auch wirklich gut gekümmert und haben das an die lokale Presse geschickt, die Infos über die Nominierten. Und da waren wir 2 Mal in großen Berliner Tageszeitungen drin.
Merkt man das dann auch? Erregt das Aufmerksamkeit für das Thema?
Ja, das merkt man. Also man merkt es an den Bestellungen. Gut, das sind ja keine riesigen Mengen, die wir gedruckt haben. Aber auch seit ich bei Instagram bin, erreicht man wieder ganz andere Leute oder Verbände und die Verkaufszahlen gehen weiter.
Das ist ja super. Das ist, ist doch auch herrlich, wenn genau so das Thema, was ja auch so in der, nicht in der Aufmerksamkeit steht, wenn man da auch gar nicht so dran denkt, wie arbeiten jetzt gehandicapte Menschen in der Küche, wie kochen sie sich selbst oder schieben sie halt eher mal auch ein Fertiggericht, ne, in den Ofen. Und das finde ich natürlich klasse. Ihr, oder beziehungsweise nicht ihr, sondern in dem Fall ja auch du, Nick, ihr gebt ja auch Kochkurse für Betroffene.
Tun wir. Wir sind zum Beispiel da in der Wellness-Handel- und Kohl-Stiftung in Frankfurt.
Da finden so Kochwochenenden statt, 1-2 Mal im Jahr.
Ja, genau. Und da werde ich glücklicherweise immer so eingeladen.
Ja, dann haben wir noch Hempel, ne?
Hempel, stimmt.
Das ist ein Sanitätshaus oder eine Kette in Berlin. Da hatten wir irgendwann mal von irgendeiner Selbsthilfegruppe Schlaganfallpatienten das 2. Buch vorgestellt. Und dann guckten die, oh, die wollen ja alle mitmachen. Ich sage, ja, wir können ja Kochkurse machen. Und seitdem machen wir in dem Sanitätshaus auch Kochkurse für Schlaganfallbetroffene.
Und wie war das für dich, Nick, das erste Mal dann vor Menschen da zu stehen und denen zu zeigen, wie man dann kocht? War es schwierig?
Nö, es war nicht wirklich schwer. Ich habe glücklicherweise das Glück, dass ich meinem Cousin verwandt bin, welcher auch eine ganz schöne Rampensau ist. Und ich da quasi überhaupt keine Scham habe, vor irgendwie anderen Leuten zu sprechen. Und dann mir denke, mein Gott, wenn ich jetzt das sage, ist das wirklich gut? Oder soll ich nicht gleich doch lieber jenes sagen?
Und du bist da sehr spontan und gut und machst es toll.
Also gar kein Lampenfieber gehabt?
Nein.
Ja, du stehst ja auch sonst auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Bei dir spielt Theater und...
Ah, also auch noch ein weiteres Hobby neben Kochen.
Ja.
Genauso kreativ nämlich. Ich meine, Theater und Kochen, da muss man ja auch kreativ sein, um tatsächlich dann entweder was auf den Teller oder auf die Bühne zu bringen.
Das stimmt.
Wann gibt's denn jetzt, und das interessiert nicht nur mich, sondern sicherlich auch alle anderen, ein weiteres Kochbuch? Ich habe das schon irgendwo mitgekriegt, dass da was in der Pipeline ist.
Na, in der Planung bisher. Wir wollen im nächsten Jahr das nächste Kochbuch produzieren. Und das soll ein Kochbuch für Sparbrötchen, für den kleinen Geldbeutel werden.
Also auch passend in die aktuelle Zeit, wo man einfach auch nochmal gucken muss, wie kann ich günstiger kochen?
Genau, auch so ein bisschen die Richtung, okay, ich koche dann 2 Portionen Reis oder eben 4 für 2 Leute und kann es am nächsten Tag dann nochmal weiterverwerten. Also so praktisch energiesparend.
Praktisch quadratisch.
Aber auch gut, natürlich saisonal.
Wie aufwendig ist denn die Produktion von so einem Kochbuch? Genauso aufwendig wie bei einem normalen Kochbuch oder gibt es da nochmal so ein paar Dinge, wo man mehr drauf achten muss?
Würde ich sagen, dass das gleich ist. Also sagen wir mal so, na klar, ist für die Fotografie oder wählt die Fotos mit aus und guckt auf die Arbeit der Grafikerin. Das erledigt ja sonst der Verlag. Aufwendig ist das Marketing natürlich, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn man es selber macht.
Aber ihr habt ja da auch schon durch einige Netzwerke, die ihr dann mittlerweile auch habt, entsprechend guten Rückhalt, dass das dann auch promotet wird von anderen außer
euch. Also es ist über die Jahre entstanden, es war am Anfang ziemlich schwierig, aber läuft ganz gut.
Aber welcher Anfang ist nicht schwer?
Naja, natürlich ist man erstmal an Essen, Trinken, Feinschmecker gegangen, um das Buch vorzustellen, aber das war denen natürlich völlig wurscht.
Ja.
Weil es gerade dann nicht so in diese Zielgruppe scheinbar passte, wobei das ja auch nichts heißt, dass vielleicht auch jemand, der ein Handicap hat, durchaus auch einen Feinschmecker liest.
Ja, natürlich. Ja. Und wenn Michael Hoffmann ein Kochbuch für Blinde schreibt, wird es ja auch beachtet.
Also ist da schon noch auch ein bisschen Arbeit vorhanden, dass man da tatsächlich einfach auch überall mit sehr gut landen kann. Wo gibt's euer Buch überall? Überall, wo es Bücher gibt?
Ja, die werden auch glücklicherweise von den Großhändlern eingekauft und die bestellen dann bei mir. Ja. Aber natürlich kann man es auch bei uns direkt bestellen. Und in jeder Buchhandlung auch, die bestellen es auch.
Auf eurer Webseite findet man das ja dazu. Es gibt ja entsprechend dann auch einen Link, den werde ich natürlich dann auch verlinken. Und dann wird man das auf jeden Fall fündig. Okay. Du hast ja eben auch schon gesagt, der Motivationspreis, den gab es ja mit reichlich Lob fürs Mutmachen. Wie viel Ausdauer und Durchhaltevermögen hast du denn gebraucht, Nick, bis du dich wieder so richtig an das Kochen gemacht hast? Bis du gesagt hast, ach ja, jetzt macht's mir wieder Spaß.
Mhm. 2 Jahre?
2 Jahre, ja.
3? 3 eigentlich.
Ja, 3 Jahre, sagen wir einmal.
Also sag mal so, zuerst war Nick gar nicht begeistert von der Idee, ein Buch zu machen. Und auch wir haben dann aber trotzdem, ich habe ihn zum Kochen mit rangeholt und mach mal, versuch mal, willst du nicht, oder mal rühren. Ist ja immer besonders beliebt. Und irgendwann hatte Nick dann auch Lust auf das Kochbuch.
Ja.
Und da ging es Stück für Stück einfach auch wieder dran, dass du einfach auch gesagt hast, jetzt probiere ich auch noch mal mehr aus, als ich das die ganze Zeit in den letzten 3 Jahren gemacht habe.
Genau, ja.
Und die Ideen fürs Buch kommen ja auch durchaus dann von dir, ne? Was für Gerichte unbedingt rein sollen.
Auch gemeinsam würde ich sagen.
Gemeinsam würde ich auch sagen. Also wir haben glücklicherweise einen relativ guten Draht zueinander und können da immer gut drüber reden, was da rein soll.
Also witzigerweise bestimmt die Einhändler Küche auch fast das Leben, weil wir wohnen zusammen und wir sind auch Bezieher von so einer Gemüsekiste, von einer Solavi und da bespreche ich immer oder berate mich immer mit Nick oder wir beraten, was machen wir denn daraus, was könnte man daraus machen. Oder immer auch auf der Suche nach Rezepten, welche lassen sich einhändig zubereiten. Wir haben also vor 3 Jahren, glaube ich, haben wir so eine Challenge gemacht, das Jamie Oliver Kochbuch Take 5. Und da haben wir einfach versucht nachzukochen oder Nick hat es versucht, was können wir nachkochen. Was kann er daraus nachkochen, was gelingt. Weil die Rezepte sind alle mehr oder weniger gut. Und manche Sachen gingen halt nicht. Aber viele gingen.
Ja.
Wo wird's denn da schwierig? Weil ich versuch's gerade schon irgendwie bildlich mir mal vors Auge zu rufen. Wenn man jetzt mit 2 Händen immer unterwegs ist, fällt mir jetzt so direkt klar, irgendwie, wie gerade eben gesagt, Nudeln abgießen, Dinge schneiden. Was gibt's denn noch für Schwierigkeiten, auf die man da stößt?
Na, beispielsweise, also so Steaks eignen sich halt nicht, ja. So große Fleischstücke. Das wird immer eher ein Gulasch sein.
Also eigentlich, man kann es einfach so mal über das Knie brechen, dass alles, was man fixieren muss, ist sehr doof.
Das, richtig, aber dann nachher auch beim Essen zum Beispiel eine ganze Forelle ist blöd. Oder ein ganzer Fisch, also dann eben lieber ein Filet. Also es geht auch, wir haben es auch wirklich probiert, eine Forelle zu filetieren mit einer Hand. Es geht auch, aber es braucht halt alles Zeit. Und es ist sowieso ein großer Zeitfaktor alles, weil mit einer Hand geht alles langsamer.
Das stimmt. Deswegen sind ja auch keine Zeitangaben in euren Kochbüchern mit dabei.
Richtig,
ne?
Das stimmt.
Ist finde ich klasse. Man sollte sich sowieso Zeit lassen beim Kochen und gemütlich da dran gehen. Es ist ja auch was man eben gemeinsam macht. Das sieht man ja auch an euch beiden. Und ich kann da eigentlich nur sagen, herzlichen Dank an euch für das Mutmachen, sich einfach dann auch nochmal an Dinge zu wagen, die einem schwerer fallen. Ja, dir danke auch, Martina, dass du den Mut hast, diese Bücher dann auch selbst zu verlegen. Und ich freue mich auf jeden Fall weiter auf ein drittes Buch und viele weitere Rezepte von euch.
Wir lassen es dich wissen. Danke, Johannes.
Danke dir.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.